Ich habe uns heute Morgen einen Text aus dem Johannesevangelium mitgebracht und möchte euch bitten, schon eure Bibeln aufzuschlagen. Johannes 5, die Verse 1 bis 16. Und wer an seinem mobilen Endgerät das verfolgt, darf da auch schon mal gerne sich hinbewegen. Johannes 5, 1 bis 16. Ich lese uns den Text aus der Schlachterübersetzung, Johannes 5, 1 bis 16. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesem lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch immer geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst dahin gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, deine Liegematte zu tragen. Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn: Wer ist dieser Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte wusste es nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Sieh, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Dann ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Ich möchte nochmal mit uns beten und würde euch bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Gnade und für deine Treue. Wir danken dir dafür, dass du durch deinen Geist zu uns reden möchtest. Und das bitte ich, Herr, dass du heute Morgen zu uns redest, Herr, und dass du uns schenkst, dass wir offene Herzen und offene Ohren für das haben, was du zu uns reden möchtest. Dass wir in der Lage sind, die Dinge, die uns beschäftigen, vor deinem Thron niederzulegen, Herr, und dass wir bereit sind, das aufzunehmen, was du zu uns redest. Danke, Herr, dafür, dass du dein Wort in unsere Sprache gegeben hast, ja, und schenk, dass heute Morgen keine menschliche Hülle im Vordergrund steht, sondern dass deine Worte im Vordergrund stehen und sie uns prägen. In deinem Namen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Also es wird hier berichtet von einem Fest der Juden. Also Johannes 5 ist ein spezielles Kapitel, weil es so ein Wendepunkt im Evangelium des Johannes ist, wo man sieht, jetzt ist es ganz offiziell, die Juden wollen Jesus aus dem Weg schaffen. Und das ist hier das Kapitel oder beziehungsweise der Textabschnitt, in dem wir sowas ganz gezielt oder das zum ersten Mal sehr gezielt sehen. Es wird hier berichtet von diesem Fest der Juden. Es gab ja diese drei Feste, in denen die Männer nach Jerusalem gehen sollten. Und hier sieht man auch sehr schön, wie genau die Bibel auch so etwas beschreibt. Es wird nicht gesagt, welches Fest, aber wir wissen alle, dass Jerusalem auf einem Plateau liegt. Und hier heißt es davon, Jesus, also dass die Juden zogen hinauf nach Jerusalem auf dieses Plateau zu diesem Fest. Hier heißt es, dass es in Jerusalem diesen Teich am Schafftor gibt. Und Jesus nimmt interessanterweise nicht den direkten Weg zum Tempel, wie es üblich gewesen wäre in so einem Fall. Ja, es ging ja darum, die Leute kommen, haben ihre Opfergaben dabei und die gehen zum Tempel, um sich nicht zu verunreinigen und an diesen Festen teilnehmen zu können. Jesus nimmt aber ganz bewusst einen Umweg durch durch dieses Schafftor und geht da zu diesem Teich mit diesen 5 Säulenhallen. Wer heute so ein bisschen was mit Archäologie sich beschäftigt, der kann heute auch noch Bilder davon sehen. Es gibt noch Teile davon, die noch stehen. Bei den Ausgrabungen hat man das alles gefunden. Es ist belegt, dass das alles so existiert hat. Und man sieht auch, dass das nicht klein war. Aber warum macht Jesus das, dass er mit seinen Jüngern, statt direkt zum Tempel geht, durch diese Säulenhallen an diesen Teich geht? Das habe ich mich beim Lesen schon häufiger mal gefragt. Und für mich wäre die einzige Lösung ist, dass er sieht, was da eigentlich vor sich geht. Es war eine Ecke in Jerusalem, an dem Menschen mit sämtlichen Arten von Krankheiten und Gebrechen hinkamen, weil sie Hoffnung hatten, da gibt es die Möglichkeit, dass sie wiederhergestellt werden. Und solche Ecken und Enden sind ja eigentlich die, zu denen wir gesandt sind. Wir als Gemeinde sind ja nicht hier in die Erde gestellt worden, damit wir eine gute Zeit haben, so wie ich eben schon mal gesagt habe, sondern Jesus nimmt seine Jünger in dieses Elend mit rein, damit sie sehen, wer da alles liegt, wie hoffnungslos die Menschen, wie krank diese Menschen sind, damit sie sehen, womit sie es zu tun haben. Ja, also er nimmt ganz bewusst diesen Umweg in Kauf und sagt, diese Menschen müssen das sehen. Und ich glaube, für uns als Gemeinde ist es auch wichtig, dass wir den Blick dafür haben, dass es solche Orte auch noch heute in unserer nahen Umgebung gibt. Ihr lebt hier in Nürnberg, in einer großen Stadt, ja, nicht auf dem Dorf. Hier gibt es ganz viele Ecken und Enden, wo Menschen sich zusammentun, die mit dem gesellschaftlichen Druck nicht klarkommen, ja, die irgendwie in dieser Gesellschaft gar nicht mehr klarkommen und hoffnungslos sind, auf der Straße leben. Und wie gehen wir damit um als Gemeinde? Suchen wir diese Orte auf oder meiden wir sie? Ja, was mache ich denn mit meiner Freizeit? Gehe ich zu diesen Menschen hin, die jeder irgendwie meiden möchte? Ich erzähle euch von mir. Ja? Bei mir ist es so, ich tue mir schwer mit solchen Dingen. Meine Frau, die hat das Talent, dass sie immer wieder Menschen zu uns nach Hause bringt. Also bei uns sind ständig irgendwelche Menschen. Aber diese Menschen, die sie bringt, das ist ein ganz besonderes Klientel von Menschen, die sind mir meistens in irgendeiner Form unangenehm. Ja? Also sind halt Menschen, die irgendwie, weiß nicht, komisch sind. Ja? Ich tue mir schwer mit solchen Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Es gibt so Leute, mit denen kann man ganz einfach ins Gespräch kommen. Ja? Die stehen irgendwo in der Gesellschaft, da hat man überhaupt gar keine Probleme. Es gibt so Leute aber, auch so aus dem Rand der Gesellschaft, ne? Die riechen vielleicht irgendwie komisch, die können sich nicht richtig artikulieren. Ja? Und mit denen ist es ganz schwer, ein Gespräch anzufangen. Und meine Frau hat die Vorliebe, solche Menschen zu uns nach Hause zu bringen. Ja? Und ich muss mich dann mit diesen Menschen auseinandersetzen. Aber ich werde herausgefordert. Und ich möchte euch auch herausfordern. Wir müssen uns herausfordern als Christen, dass wir zu diesen Menschen berufen sind. Ich kann mir vorstellen, wenn diese Leute da immer wieder an diesen Teich kamen, beziehungsweise manche da sogar übernachteten, dass es nicht sehr angenehm war. Manchmal, wenn ich nach Kigali, das ist so die Hauptstadt in Ruanda, da fahre, um irgendwelche Einkäufe zu erledigen, dann ist das so, man läuft da durch die Straßen und Gassen, man sieht immer wieder Menschen mit offenen Verletzungen. Ja? Das riecht nicht angenehm. Ja? Man sieht Leute, die ja wahrscheinlich die letzten 3 Monate nicht mehr geduscht haben, ja? Mit ihren Kindern zusammen versuchen, irgendwie ums Überleben zu kämpfen. Das ist nicht angenehm. Aber diese Menschen brauchen Jesus. Diese Menschen müssen von der Heilsbotschaft hören. Und zu diesen Menschen sind wir berufen. Ja, wenn ich mich so in diese Zeit reinstellen würde, als Jesus da zu diesem Fest geht, ich wäre den direkten Weg gegangen zum Tempel. Aber Jesus nimmt diesen Umweg in Kauf, weil er weiß, da sind Menschen, die ihn brauchen. Und zu diesen Menschen sind auch wir als Gemeinde gesandt. Und wir müssen dazu über unseren Schatten springen. Also Jesus geht an diesen Teich mit seinen Jüngern und sie sehen das ganze Elend, was sie da sind. Kranke, Blinde, Lahme. Und interessant ist dabei, ich weiß nicht, wem von euch das Verständnis von rein und unrein im Judentum so bekannt ist. Ne? Man konnte sich verunreinigen, wenn man mit irgendeinem Kranken Kontakt hatte oder mit irgendwelchen körperlichen Flüssigkeiten, dann war man von diesen Festen ausgeschlossen. Da konnte man gar nicht teilnehmen. Ja, und wenn man da so in der High Society nicht an diesem Fest teilnehmen konnte, haben sich alle gefragt, ja, wo war der denn, was hat er denn gemacht, warum denn nicht? Ja. Aber Jesus nimmt es in Kauf, weil er diesen Menschen begegnen möchte. Überlegen wir selber mal als Gemeinde, wo wir unsere Kraft investieren. Suchen wir nur die angenehmen Menschen in unserer Gesellschaft? Da gab es eine Geschichte, die hier erzählt, das heißt, ein Engel stieg zur gewissen Zeit in den Teich hinab und bewegte das Wasser und davon, von dieser Legende oder Geschichte, erhofften sich die Menschen, dass sie die Möglichkeit hatten, heil zu werden, dass sie gesund werden konnten. Deswegen haben sich diese ganze Menge an Menschen dort gesammelt. Nicht umsonst gab es da 5 Säulenhallen drumherum, das war voll mit Menschen. Und Jesus begegnet dort einem Menschen, oder beschäftigt sich dort mit einem Menschen, der 38 Jahre lang in dieser Krankheit zugebracht hat. Das Erste, was mir hier auffällt, ist, in den anderen Wundern, die man so sieht, ist es sehr selten Jesus, der die Initiative ergreift. Ist euch das schon mal aufgefallen? Da kommt einer und sagt, meine Tochter ist krank oder mein Sohn. Sondern hier ist es Jesus, der beschäftigt sich mit diesem Menschen. Interessant ist auch, dass hier der Name dieses Menschen nicht genannt wird, sondern das kann jeder von uns gewesen sein. Jeder von uns kann in dieser Situation gewesen sein. Und das Spezielle, was noch dazu kommt bei der Beschreibung dieses Menschen, es heißt, dass er 38 Jahre krank war. Wenn wir in Johannes 9 gehen, dann steht da von dem Menschen, der da blind ist, dass er blind geboren wurde. Das heißt, dieser Mensch wurde wahrscheinlich gar nicht in diesem Zustand geboren, sondern irgendwas hatte dazu geführt, wir werden auch später sehen, was, dass dieser Mensch 38 Jahre in seinem Leben in der Krankheit zugebracht hat. Wie muss es diesem Menschen wohl gegangen sein? 38 Jahre. Ich bin jetzt 38. Die meisten, also manche von uns, die haben noch das Alter 38 gar nicht erreicht. In der Krankheit zugebracht, von der Gesellschaft ausgeschlossen, keine Möglichkeit am normalen Leben teilzuhaben. Von dem Mensch wird sogar gesagt, dass er in irgendeiner Form lahm war, seine Krankheit seine Beine irgendwie beeinflusst hat. Das heißt, der konnte nicht mal einfach irgendwo hingehen. Er war immer auf Hilfe anderer angewiesen. Und die Gesellschaft war ja damals, so wie sie heute ist, so wie ich gerade eben beschrieben habe, er wurde gemieden. Da war nicht jeder bereit, ihm zu helfen. Jesus sucht diesen einen Menschen aus und erfährt dann, dass er 38 Jahre krank ist, setzt sich mit der Geschichte dieses Menschen auseinander. Und dann stellt er ihm eine Frage. Möchtest du gesund werden? Und das Besondere ist an dieser Frage, dass es nicht nur eine Frage an diesen Menschen ist, sondern im Johannesevangelium ist es ja so, dass diese Fragen auch an uns gestellt werden. Es geht nicht nur um körperliche Krankheit. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Mann durch diese 38 Jahre auch seelisch, geistlich beeinflusst war. Und Jesus stellt auch dir und mir heutzutage diese Frage, möchtest du gesund werden, von was auch immer dich plagt? Und häufig ist unsere Antwort auch genau die, die der Mann da gibt. Also man würde ja denken, wenn jemand 38 Jahre krank ist und man fragt einen, möchtest du gesund werden, dann wird er sofort sagen, ja, jawohl. Der Mann hier gibt eine ganz andere Antwort. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich zu dem Teich bringt, wenn das Wasser bewegt war. Das war also so, wie wir gerade eben schon gehört haben, da lagen diese ganzen Leute und sobald das Wasser in irgendeiner Form bewegte, da rauschten die alle da rein. Jeder, der die Möglichkeit hatte, versuchte als Erster in dem Teich zu sein. Aber in der Welt dieses Menschen, der da dabei saß, da gab es niemanden, der ihm helfen wollte. Da sitzen da alle mit irgendeinem Leiden und jeder kümmert sich nur um sich selbst. Fast so wie heute, Traurigerweise. Auch in der Gemeinde, habe ich mal gehört. Da gibt es Menschen in der Gemeinde, die haben irgendwelche Probleme und bräuchten in irgendeiner Form Hilfe und haben eigentlich die Kinder Gottes um sich drum herum sitzen. Aber es fällt keinem auf. Wir setzen uns nicht mit dem anderen auseinander. Wir setzen uns nicht mit der Geschichte des anderen auseinander. Wenn ihr mal hier lest, in Vers 4, da heißt es, dass also in Vers 5, da heißt es, dass dieser Mensch 38 Jahre krank war. Und jetzt ist interessant, Jesus, als Jesus ihn da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, also Jesus hat sich so ein bisschen mit der Geschichte dieses Mannes auseinandergesetzt. Nehmen wir das als Beispiel für uns auch, dass wir uns mit der Geschichte unseres Nächsten, unseres Nachbarn, neben dem wir heute sitzen, mal ein bisschen auseinandersetzen. Wie geht es diesem Menschen überhaupt? Er weiß nicht um seine Umstände. Wo ist es so, dass ich mich freue, dass ich heute neben ihm sitze, aber ansonsten weiß ich noch nicht mehr, wer sein Vater, seine Mutter, wie es ihm überhaupt geht, was er überhaupt gerade macht. Ja. Setzen wir uns mit den Menschen um uns drumherum auseinander. Aber diese Antwort des Menschen verrät mir auch etwas. Ja, wenn wir jetzt über Ruanda und über Missionen reden, habe ich interessanterweise mal vor längerer Zeit mitbekommen, dass eine Frau sagte, sie hat gesagt, sie hat jahrelang die Kirche besucht. Jahrelang, aber nicht verstanden, wie man zu diesem Herrn Jesus kommt, wie man sein Kind wird. Bis dann irgendwann mal jemand kam und sich Zeit genommen hat und ihr das erklärt hat. Und diese Antwort, die dieser Mann gibt, ja, da gibt es noch tausende von Ländern, Volksgruppen, Menschen, Einzelpersonen, ja, die genau die gleiche Antwort geben würden. Die sagen, ich habe keinen Menschen, der mir hilft. Keinen Menschen, der mich zu Christus führt. Und ich möchte euch Mut machen. Wenn es vielleicht eine Frage ist, die bei dir etwas bewirkt, wo du merkst, vielleicht ist Gott derjenige, der mich hier ruft, damit ich zu diesen Menschen gehe und ich derjenige bin, der diese Hilfe leistet, dann antworte darauf. Jesus sagt zu diesem Menschen, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wird dieser Mensch gesund. Also es ist nicht irgendwie etwas, was so dauert, ne? Der muss nachher nochmal in die Reha oder so, sondern sogleich wird dieser Mensch geheilt. Und an was erinnert uns das? Ja, am Anfang des Johannesevangeliums wird uns vorgestellt, Jesus als der Schöpfer. Am Anfang der Bibel wird uns gesagt, der Schöpfer hat durch ein Wort geschaffen. Jesus, der Schöpfer, steht vor ihm. Und durch diese Worte macht er ihn gesund. Ja, da muss nicht irgendwie mal nachlesen, wie funktioniert das jetzt, sondern Jesus hat den Menschen geschaffen. Er kann ihn auch wiederherstellen. Ja, dieser Mensch hatte wahrscheinlich in irgendeiner Form gedacht, ja, wenn das Wasser dann bewegt wird und ich dann irgendwann mal reinkomme, ja, der hat seine Hoffnung an diese Geschichte geknüpft. Man sieht, die Bibel ist auch voll von Aberglaube. Und manchmal wissen wir auch nicht, wer da vor uns steht. Dieser Mensch wusste nicht, dass der lebendige Gott vor ihm steht. Gott hat uns seinen Geist gegeben und wir haben die Möglichkeit, anderen Menschen diese heilende Botschaft zu bringen. Und wir haben es schon erlebt, Menschen werden frei von Drogen. Jetzt, von jetzt auf nachher. Ja? Gott tut diese Dinge auch heute, aber ich kann sie ihm nicht befehlen. Er tut sie, wenn er denkt, dass es notwendig ist und dass es dran ist. Dieser Mensch, ne, also wahrscheinlich gehörte er da schon so ein bisschen zum Inventar. Also wenn jemand 38 Jahre krank ist, wird er hin und wieder mal diesen Teich besucht haben. Vielleicht hat er da auch eine ganze Weile zugebracht, wir wissen es nicht genau. Und jeder kannte den. Jeder, der da irgendwie durch dieses Tor gegangen ist, ne, nennen wir jetzt mal Fred oder so, ja, jeder wusste, ah, der Fred, servus, der sitzt da, weiß nicht, wie es weitergeht soll mit seinem Leben. Und jetzt auf einmal läuft der Fred und trägt die Matte, die ihn 38 Jahre lang getragen hat. Na, und Jerusalem war ja so das Zentrum. Ne? Wir lesen, das sind so die Feste, die da gefeiert wurden. Und da war der Tempel und da war die Gegenwart Gottes. Und da waren auch die Menschen, die mit Gott in Verbindung standen. Die Pharisäer. So die Evangelikalen ihrer Zeit. So bei uns auch. Ne? Wir kennen die Bibel, wir wissen genau, wie das funktioniert, wie wir mit Gott ins Gespräch kommen. Ne? Wir wissen, was man darf, was man nicht darf, wie man sich benimmt, wie man sich nicht benimmt. Die waren noch ein bisschen strenger. Und jetzt läuft der Fred da am Sabbat durch die Gegend. Der begegnet einen von denen und die wundern sich natürlich. Ach, Fred, du läufst, du bist geheilt, was ist passiert? Erzähl uns doch mal. Ist das die Reaktion der Leute? Nein, genau das Gegenteil. Die sehen ihn und dann sagen sie als erstes, das, was du da machst, das darfst du gar nicht. Ist das so, wie wir manchmal so mit den Wundern Gottes umgehen? Ja, kommt ein neuer Mensch in die Gemeinde, der saß hier vorher noch, hat gestunken, geraucht, getrunken. Und dann auf einmal hat ihn Gott befreit von all diesen Dingen. Der setzt sich in die Bank, riecht vielleicht noch ein bisschen unangenehm. Und dann sagst du, wenn du hier am Sonntag reinkommst, dann kannst du nicht ein bisschen, nicht anziehen. Duschen gehen vielleicht vorher. Sind wir genauso ermutigend wie die, dass wir sagen, nee, hör mal, das geht nicht. Wisst ihr, was interessant ist? Wir haben die Tendenz dazu, solche Reaktionen manchmal ein bisschen zu glorifizieren. Ja, dass man denkt, ja, wenn er in irgendeiner Form ein bisschen Druck kriegt, ne, wenn die Gemeinde Druck kriegt, dann wird sie wachsen im Untergrund, so wie in China, Nordkorea, sonst irgendwo. Aber wir haben erlebt in Ruanda, als so diese ersten Verhaftungen kamen, dass die Leute ganz entmutigt waren. Wir haben 15% von der frisch gegründeten Gemeinde verloren. Leute, die einfach Angst hatten und eingeschüchtert waren von den Aussagen anderer Christen. Die gesagt haben, nein, wenn der Staat uns das verbietet, dann machen wir das nicht. Dann treffen wir uns nicht mehr. Die viele biblischen Aussagen einfach außer Acht gelassen haben. Verfolgung ist real. Und dieser Mensch als erstes, als er dieses Wunder in seinem Leben, der wird er voll ermutigt. Ne? Dem wird gesagt, das darfst du nicht. Er ist natürlich in dem ganzen Trubel, wo er geheilt wurde, mit den ganzen Menschen drumherum, der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Interessant ist aber, dass, da war ja so die Vorschrift, wenn du geheilt würdest, dann sollst du in den Tempel gehen, sollst ein Opfer bringen. Ne? Und das macht der Mensch. Er macht sich auf den Weg in den Tempel und dort findet ihn Jesus. Das ist auch interessant, er findet nicht Jesus, sondern Jesus findet ihn. Und Jesus sagt da etwas zu diesem Menschen, das so nicht in unsere heutige Zeit als Gemeinde passt. Das benutzen wir nicht, solche Aussagen oder die Zusammenhänge. Danach findet Jesus ihn im Tempel und spricht zu ihm in Vers 14, sieh, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmes widerfährt. Als erstes Mal stellt Jesus hier einen Zusammenhang her, den wir häufig nicht mehr sehen. Er sagt, wie ich vorher gesagt habe, dieser Mensch ist höchstwahrscheinlich nicht mit dieser Krankheit geboren worden, sondern diese Krankheit hat einen Zusammenhang zu seiner Sünde. Und ich möchte damit nicht sagen, dass jedes Mal Krankheit und Sünde zusammenhängen. Ja? In Johannes 9 sehen wir, vorher schon mal erwähnt, da fragen die Jünger, wer hat gesündigt, sein Vater, seine Oma, sonst irgendwer. Und dann sagt Jesus, nein, hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Jesus sagt ihm, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres passiert. Was kann denn einem noch Schlimmeres passieren, als 38 Jahre lang krank zu sein? Na, fällt euch was ein? 38 Jahre lang krank sein ist ja schon schwierig. Aber wenn man Christus nicht annimmt, was passiert denn dann mit einem? Man geht verloren. Es gibt eine Hölle und es gibt einen Himmel. Sind wir uns das bewusst? Bin ich mir bewusst dessen, wenn ich das Evangelium von einem Menschen zurückhalte, dass ich Verantwortung dafür trage? Ich kann mir vorstellen, in dieser Unterhaltung, die er da hatte, uns ist ja nur dieser eine Satz da überliefert worden, kann ich mir schon vorstellen, dass Jesus ihm erklärt hat, wer er eigentlich ist. Interessant ist die Reaktion dieses Menschen in Vers 5. Da ging der Mensch hin und verkündigte den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Also dieser Mensch kommt hier in dieser Geschichte nicht besonders gut weg. Er hat die Heilung erlebt, seit 38 Jahren war er krank, jetzt kann er laufen, kann das Leben wieder in vollen Zügen genießen, wurde eingeschüchtert von den Juden und nachdem er Jesus getroffen hat, Jesus ihn darauf hingewiesen hat, wie das eigentlich weitergehen soll in seinem Leben, geht er zu den Juden hin und verpetzt Jesus. Ist ja eine tolle Reaktion, oder? In 2. Korinther 6, Vers 1 werden die Leute von Paulus darauf hingewiesen, dass sie die Gnade Gottes, sollen sie aufpassen, dass sie die Gnade Gottes nicht umsonst bekommen haben. Ne? Dass sie das nicht für nichts achten. Hier gibt es einen Menschen, ja, das müssen wir uns mal vor Augen stellen, der 38 Jahre krank war, dem Jesus das Leben schenkt und der das mit Füßen tritt. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Wie gehe ich mit der Gnade Gottes, die er mir in meinem Leben geschenkt hat, um? Wie achte ich sie? Ist es so, dass ich mir bewusst bin, dass Christus sein Leben für mich gegeben hat? Und dass ich deswegen bereit bin, auch mein Leben für ihn zu investieren? Oder gehe ich so mit dem um, ja, danke für das Geschenk, das nehme ich auch noch mit. Aber ich sehe keine Verantwortung von mir. In Vers 16 heißt es, und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Das ist so dieser Wendepunkt, wo ganz klar wird, die Juden möchten Jesus umbringen, weil er nicht in ihr Bild als Messias passt, weil er nicht in ihre Tradition reinpasst. Wir müssen uns immer vor Augen führen, ja, dass wenn Jesus verfolgt wurde, wenn sie versucht haben, Jesus loszuwerden, dann werden sie auch versuchen, uns loszuwerden. Aber ich möchte auch mal das Ganze umdrehen. Wenn du und ich, wir behaupten, Christen zu sein, aber wir erleben keinen Gegenwind an unserer Arbeitsstelle, ja, in unserer Familie, vielleicht stimmt irgendetwas nicht mit unserem christlichen Zeugnis. Wenn ich keinen Gegenwind erlebe, vielleicht stelle ich ja mein Licht unter einen Scheffel. Einfach damit das nicht passiert. Ja, bei mir ist das so, meine Familie, also mein Vater, meine Mutter, die sind alle nicht gläubig. Ja. Ich bin früher Motorradrennen gefahren, habe das alles gelassen, als ich zum Glauben kam und hat mir gesagt, ich gehe zur Bibelschule und studiere Theologie. Ich glaube, Gott ruft mich zu seinem Werk. Bis heute noch ist das so, dass sie das nicht verstehen. Und ich kriege immer die lustigsten Zuschriften von meinen Eltern, weil ich dann irgendwann damit aufhöre. Ja. Ich möchte euch Mut machen. Da, wo ihr seid, da seid ihr hingestellt von Gott. Ja. Ob jetzt ein Kleiner im Kindergarten ist oder in der Schule, auf der Arbeit, ja, in der Uni, sonst irgendwo. Ihr seid dort hingestellt, um klares Zeugnis zu sein, um Licht in der Dunkelheit zu sein. Lasst uns unser Licht scheinen lassen. Ja, und wenn der eine oder andere dann mal piekst, na, du glaubst ja an irgendeinen alten Kram da, dann sehen wir das als Indikator dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Natürlich nicht dumm sein, ne? Das ist wichtig. Ja. Manche Verfolgung tun wir über uns selber hereinbringen, ne? Durch unkluge Aussagen. Aber überzeugt als Christ leben, dazu möchte ich euch Mut machen. Ich möchte noch mit uns beten und euch nochmal bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir für Herausforderungen. Wir danken dir für Herausforderungen in unserem Leben und ja, wir möchten dich bitten, dass du diese Worte tief in unser Herz einsinken lässt. Dass sie Hände und Füße kriegen, Herr, und dass sie in unserem Leben sichtbar werden. Danke für die Gesellschaft um uns drumherum. Danke dafür, dass wir ihnen von dir erzählen dürfen. Gib uns Mut und Kraft dazu. Herr, und schenk, dass wir einfach nah bei dir wandeln, Herr. Dass wir nah mit dir wandeln. Dass wir nicht versuchen, auf eigene Kraft Dinge zu tun, sondern dass wir uns auf dich berufen, Herr, und dass wir aus dir schöpfen, jeden Tag aufs Neue. Amen.